Wie hängt Vergeben mit Beten zusammen? Darum soll es gehen. Und mein erster Punkt, Beten kann erstaunlich wirkungsvoll sein. Das erzählt uns diese Geschichte hier. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Wieder mal Petrus, der begegnet uns bei Markus des Öfteren. Und wieder einmal typisch Petrus. Neugierig, wissbegierig. Was ist denn das? Gestern noch hatte dieser Baum ganz viele Blätter und heute bis auf die Wurzel verdorrt. Und dann so eine typische Petrus-Frage: Jesus, wie hast du das gemacht? Und Jesus nutzt die Gelegenheit, um den Zusammenhang zu erklären oder die Voraussetzungen zu klären für wirkungsvolles Beten. Wie steht das um uns? Sind wir interessiert an diesem Thema wirkungsvolles Beten? Mir geht es manchmal so, dass ich in Trauerhäuser etwa komme und dann erzählen mir die Leute und sagen: Ja, Herr Pfarrer, wir haben gebetet. Vielleicht über Wochen, vielleicht sogar über Monate oder noch länger. Ja, wir haben gebetet, aber es hat nichts genutzt. Und dann ist es für mich oft sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr traurig, sehr erschreckend auch, dass Leute sagen: Wir haben uns von Gott abgewandt. Es nutzt ja doch nichts. Große Enttäuschung darüber, dass Gebet, das Beten so wirkungslos geblieben ist. Vielleicht geht es auch uns so, dass wir uns erinnern. Vielleicht liegt das noch gar nicht so lange her, dass wir gesagt haben: Ja, ich bete, aber es ist wirkungslos geblieben. Wir dürfen so interessiert sein, wie Petrus interessiert ist hier und sagt: Jesus, wie kann das sein? 24 Stunden später wird deutlich, das, was du gesagt hast, das, was du gewollt hast, das hat sich erfüllt. Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Mensch, wie geht das? Wie kann das sein? Nun könnte man ja noch sagen, aber so geht die Geschichte nicht weiter. Aber man könnte sagen: Naja, Jesus, der kann das. Jesus, der kann so reden, der kann so beten, dass es so in 24 Stunden die Wirkung zeigt. Wenn Jesus was sagt, dann hat das eine besondere Kraft. Dem wohnt eine besondere Kraft inne, den Worten Jesu. Aber Jesus hat eine Antwort für die Jünger, für Petrus und auch für uns. Mein und dein Beten möchte Jesus verändern. Er möchte, dass wir wirkungsvoll beten, erstaunlich wirkungsvoll beten. Vielleicht noch dieses eine zu dem Feigenbaum. Der kann einem ja schon ein wenig leid tun, dieser Feigenbaum. Und vielleicht, das ist so ein bisschen meine Idee, hat er das abbekommen, was eigentlich hätten andere abbekommen müssen. Ich habe so ein paar Verse mittendrin ausgelassen. Das sind die Verse, die darüber berichten, dass Jesus von Bethanien aus nach Jerusalem gegangen war, dort in den Tempel gegangen war und dort, ich sage es mal so, das fruchtlose Treiben der Menschen beobachtet hat. Und nicht nur beobachtet hat, er ist auch eingeschritten und am Ende hat er dann über diesen Tempel in Jerusalem gesagt: Hat nicht Gott gesagt, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht? Das ist sozusagen, mit diesen Worten hat er Jerusalem, hat er den Tempel hinter sich gelassen. Und ich sag's mal so ein bisschen salopp, der Feigenbaum hat's dann abbekommen. Keine Frucht, nichts zu essen für mich, soll keiner mehr davon essen können. Ein Wort, das eben so auch dem Tempel gelten könnte. Und das hat sich dann erfüllt über den Feigenbaum und später auch über den Tempel. Es geht Jesus nicht um Feigenbäume, es geht Jesus immer wieder darum, dass es dieses Verhältnis zwischen Menschen und Gott, dass das stimmt. Aber dann nun, Jesus sagt wirklich: Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Jesus sagt wirklich: Vertrauensvolles Beten kann Berge versetzen. Aber das ist auch wieder nicht so gemeint, als ob es Jesus darum ging, wir können mal so ein bisschen Berge versetzen und wir sagen, eigentlich in Obertshausen gibt es zu wenig Berge und vielleicht könnten wir noch ein paar Berge hier mehr heranrücken oder wie auch immer. Es geht ihm nicht um Naturlandschaft oder so. Ich glaube vielmehr, es geht ihm darum, was auch der Prophet Jesaja einmal angekündigt hat, Jesaja 40, 1 bis 4, das war überhaupt eine Stelle, die für Jesus und sein Wirken sehr, sehr wichtig war, diese Trostworte des Propheten an das Volk Israel. Und es heißt dort dann, ich denke, das ist uns auch bekannt, Jesaja 40, 3 und 4, hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Ich glaube, das ist gemeint, dass wenn wir beten, dann sollen wir nicht irgendwo Berge versetzen, um der Berge willen, sondern wir sollen Gott Platz machen, so wie es der Prophet Jesaja Kapitel 40, 3 und 4 angekündigt hat. Ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Beten wäre völlig missverstanden, wenn Beten sich nur darum dreht, dass ich sage, ja, können denn bitte meine Wünsche erfüllt werden? Da könnte doch Gott ein bisschen was in Bewegung setzen. Nein, beten heißt, Platz zu schaffen für Gott. Platz zu schaffen, sicherlich für Gott in meinem eigenen Leben, Platz zu schaffen für Gott im Leben unserer Gemeinde, Platz zu schaffen für Gott im Leben unserer Stadt. Man kann die Kreise immer weiterschlagen. Gott soll Platz bekommen. Darum geht es. Und da sollen die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Dafür sollen Berge abgetragen werden. Berge sollen sich von mir aus auch ins Meer schmeißen, wie auch immer. Platz für Gott soll da sein. Aber nun, wirkungsvolles Beten. Wie geht das? Wie wird dieser Platz geschaffen? Was muss geschehen, dass unser Beten wirkungsvoll ist? Und da schauen wir nochmal hinein in diese Begegnung zwischen Petrus und Jesus, was die beiden Voraussetzungen sind, die hier Jesus benennt, damit unser Beten wirkungsvoll ist. Nun, die erste Voraussetzung, mein zweiter Punkt, Beten kann erstaunlich wirkungsvoll sein, wenn wir Gott Großes zutrauen. Jesus sagt, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Eins ist deutlich, beten und zweifeln passt nicht zusammen. Es geht nicht. Das ist quasi, entweder bist du draußen oder drin in einem Haus. Ja, du kannst nicht beides zugleich sein. Du kannst nicht beten und zweifeln. Beten, wie es Jesus meint, meint, ich erwarte von Gott viel. Jakobus 1, Vers 7 heißt es, ein Mensch, der nichts von Gott erwartet, wird auch vom Herrn nichts empfangen. Die erste Voraussetzung für wirkungsvolles Beten ist, dass wir ihm Großes zutrauen. Ihm alles zutrauen und eben nicht zweifeln. Wo sind die Leute, die so gestrickt sind, die so einen Glauben haben, dass sie sagen können, ich traue Gott alles zu, ich traue Gott Großes zu. In meinem Leben, im Leben unserer Gemeinde. Ich habe mal so hineingeschaut in die Bibel, habe gedacht, ich muss ja mal schauen. Die Bibel ist ja gut dafür, uns eben Menschen vor Augen zu stellen, die uns Vorbild werden können. Wo sind da die Leute, die Gott Großes zutrauen? Bin wieder bei Petrus gelandet. Der ist so schön griffig, irgendwie eignet er sich wunderbar als Vorbild. Er ist ja so einer, der meldet sich immer gleich. Manchmal, obwohl noch gar nicht weiß, um was es geht, aber er meldet sich, so ist er, gestrickt. Dieser Petrus kennen wir, Matthäus 14, das ist die Geschichte vom Sturm auf dem See Genezareth. Die Jünger alleine im Boot und dann kommt auch noch irgendjemand Unbekanntes da übers Wasser, aber dann Petrus erkennt es, ja, das ist Jesus, der da über dem Wasser gelaufen kommt und meldet sich und sagt, Jesus, ich komme dir entgegen, ist das okay? Und Jesus sagt, komm. Und dann heißt es da, Matthäus 14, 29, Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: Hilf mir, Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Das ist Petrus. Ja, guter Start. Ich habe ja das Vertrauen, ich traue Gott, ich traue Jesus Großes zu, steigt aus dem Boot in der Tat, aber dann versinkt er, versinkt sein ganzes Vertrauen in den hohen Wellen und Jesus muss mal wieder sagen: Du hast so wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Die Zweifel verschlingen sozusagen, wie die Wellen verschlingen den Petrus. Typisch Petrus, oder ist das nicht nur typisch Petrus, sondern typisch auch für uns, für mich? Wo sind die Leute? Ich habe nochmal geschaut in die Bibel, ich habe noch jemand gefunden. Martha, das ist die Schwester Marias. Da kennen wir sie auch her, Martha und Maria. Die vielbeschäftigte Martha ist das, der Jesus einmal gesagt hat: Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eines ist notwendig. Diese Martha und Maria, die hatten einen Bruder Lazarus, davon lesen wir Johannes 11, todkrank. Sie hatten nach Jesus gerufen und er kam und kam nicht. Erst 4 Tage später, dann war es zu spät, Lazarus war verstorben. Und von dieser Martha hören wir, dass als dann Jesus endlich kam, sie ihm entgegen vor das Dorf lief und zu Jesus sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Das ist doch Vertrauen. Großes Vertrauen. Wenn du hier gewesen wärst, Jesus, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Und sie setzt sogar noch eins drauf. Sie kann sagen, Johannes 11, Vers 22, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Das ist es, oder? Das ist doch dieser Glaube, dieses große Vertrauen, das wirkungsvolles Beten dann auch Wunder sehen lässt. Ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Und was macht Jesus? Jesus geht mit ihr ans Grab, vor den Stein, und Jesus sagt: Nehmt den Stein weg. Und Martha, die Schwester des Toten, wandte ein: Herr, der Geruch, er liegt doch schon 4 Tage im Grab. Oh nein, möchte man da sagen, oh nein. Sie war doch so weit. Und Jesus sagte zu ihr: Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Dann nahm sie den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Plötzlich am Grab, da verlässt auch Martha alle Zuversicht. Alle Zuversicht ist plötzlich wie weggeblasen. Jetzt habe ich schon die beiden Glaubensgrößen herausgegriffen, Petrus und Martha. Die sind wirklich sehr weit gegangen, so weit gegangen, glaube ich, wie Menschen gehen können. Ja, so wie ein Petrus gesagt hat: Jesus, lass mich zu dir über Wasser gehen. Martha gesagt hat: Jesus, ich weiß, jede Bitte wird dir Gott erfüllen. Aber bei Petrus ist dieser Glaube mit den hohen Wellen am Ende. Und bei Martha vorm Grab ist dieser Glaube am Ende. Und das Erstaunliche ist, und das möchte ich uns mitgeben, dass Jesus beide Male diesen Glauben, der bis an die Grenze geht, den nimmt er an die Hand und sagt: Okay, Petrus, jetzt gehen wir zusammen ins Boot. Und zu Martha sagt er: Lass mal, jetzt rücken wir den Stein zur Seite und ich rufe den Lazarus heraus. Und Lazarus lebte. Davon lebt unser Glaube. Davon lebt auch unser Beten, dass wir so beten, bis an die Grenze. Und da, wo wir dann nicht mehr weiter können, wo unser Glaube nicht mehr weiter reicht, da begegnet uns an dieser Grenze Jesus und er führt uns diesen letzten Schritt. Am Ende führt uns Beten immer wieder zu Jesus selbst. Er kann, was wir nicht können. Das ist die erste Voraussetzung für wirkungsvolles Gebet, dass wir Gott Großes zutrauen. Und dann nimmt uns Jesus an die Hand. Und das zweite Voraussetzung, Beten kann erstaunlich wirkungsvoll sein, wenn wir unserem Nächsten vergeben. Auch das sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Das wirkungsvolle Beten setzt offensichtlich voraus, dass ich nicht nur einen guten Draht zu Gott habe, sondern auch einen guten Draht zu meinen Mitmenschen habe. Und ich kann nicht erwarten, dass Gott auf mein Beten achtet, wenn ich meinen Mitmenschen verachte, wenn ich ihm Vorhaltungen mache, sein schuldhaftes Verhalten und Handeln nicht vergeben kann und vergeben will. Petrus und Martha, die waren damit auch vertraut. Martha etwa, ich hatte es schon erwähnt, ihre Vorwürfe, ihre Vorhaltungen an ihre Schwester Maria. Siehst du nicht, wie ich mich hier ablage und du hilfst mir nicht einmal? Und Petrus konnte auch Vorwürfe machen, er konnte Jesus selbst Vorwürfe machen. Als Jesus gesagt hat, passt auf, das Kreuz, das ist mein Weg, da hat Petrus ihn zur Seite genommen und gesagt, Jesus, das ist keine gute Idee. Und dann musste ihn Jesus sehr barsch zurechtweisen. Auf diesem Boden der Vorwürfe, der Vorhaltungen kann kein wirkungsvolles Gebet, kein wirkungsvolles Beten werden. Solange ich dem anderen noch seine Schuld nachtrage, wird Gott meine Gebete nicht erhören. Meine Schuld muss bereinigt sein. Davon spricht Matthäus 5, Jesus in der Bergpredigt. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bringe Gott dein Opfer. Nicht mal meine Schuld, die darf nicht zwischen mir und Gott stehen, aber auch nicht zwischen mir und meinem Mitmenschen. Und bevor ich bei Gott an die Tür klopfe, muss ich bei meinem Mitmenschen an die Tür klopfen und um Vergebung bitten. Aber auch die Schuld des anderen, die Schuld, mit der er an mir schuldig geworden ist, die darf ich nicht nachtragen. Sondern ich muss sagen, so wie Jesus es gesagt hat am Kreuz, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Haltung, die unser Beten wirkungsvoll, ja erstaunlich wirkungsvoll werden lässt. Wenn ich bereit bin, dem, der an mir schuldig geworden ist, zu vergeben, so wie Jesus vergeben hat. Nicht wahr? Und auch da führt uns das Beten wieder hin zu Jesus. Ich schaue auf diesen Jesus am Kreuz, der auch meine Schuld getragen hat. Und nur wenn ich das vor Augen habe, dann wird mein Beten recht. Sonst bleibt mein Beten wirkungslos. Wenn ich nicht darum weiß, dass Jesus mir die Schuld vergeben hat und ich das nicht lebe, dass ich auch dem anderen die Schuld vergebe. Zwei Voraussetzungen. Ich brauche einen großen Glauben, damit Gott das hineinfüllen kann, sozusagen, was er mir geben will. Und ich darf nicht die Hände gefüllt haben mit dem, was ich anderen nachtrage an Schuld, weil Gott sonst nicht mir das schenken kann, mir geben kann, was er mir schenken möchte.